alles hat seine Zeit, auch die Zeitarbeit. Es gibt Unternehmen, bei denen hast du den Eindruck, die haben eine Klonfabrik im Keller, die sehen alle gleich aus und die ticken auch alle gleich, und das ist es bei uns nicht.
Verbandelt. Der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.
Hallo zur dritten Episode unseres Podcasts. Mein Name ist Sarah Schwedmann und diesmal spreche ich mit einem Mann, der mit der Zeitarbeit nicht nur verbandelt ist. Ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, du bist mit ihr verwachsen. Hallo Marcel Speker.
Hallo.
Du schaffst es ja sogar im Bundesliga-Handball, die Verbindung zur Zeitarbeit zu finden.
Naja, die hat sich ja nun mal aufgedrängt. Das ist ja schön, wenn man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. In der Tat, das IGZ-Mitgliedsunternehmen Time Partner sponsert ja auch den Handballsport. Und einer der Personaldisponenten dort ist Handball-Bundesligist, oder andersherum ist es natürlich noch richtiger. Er war natürlich erst Handball-Bundesligaspieler und hat dann im Zuge seines Wechsels gesagt, er würde gerne eine Ausbildung zu Ende machen, ein junger Mann. Und der Verein hat dann natürlich bei dem Sponsor nachgefragt, der auch mit Ausbildung und Personal am meisten zu tun hat. Das war unser Mitgliedsunternehmen. Ja, und das ist eine spannende Geschichte. Das ist doch das, wofür wir hier arbeiten. Die spannenden Geschichten finden und die sichtbar machen.
Genau, und sichtbar wird sie dann auch sein in der nächsten Z-Direkt. Da gibt's dann einen langen und ausführlichen Bericht darüber. Beim Interessensverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen verantwortest du seit mehr als 10 Jahren den Bereich Kommunikation. Das heißt, ja, Sprache ist deine Leidenschaft, aber du hast auch einen ziemlich harten Wurf, habe ich gehört.
Ach, das geht eigentlich. Ich spiele selbst Handball, ja, das stimmt. Und wir haben das Glück, dass wir in Bad Bentheim eine erste Mannschaft haben und keine zweite im Seniorenbereich. Und deswegen spielen wir alle in der ersten, eben weil es keine zweite gibt. So, und das habe ich nach 20 Jahren wieder entdeckt, das Handballspielen, das macht mir Spaß. Und ja, der Wurf, ich sag mal, er ist etwas präziser, als dass er hart ist.
Okay, aber ist die passende Kombination zu Kommunikation, weil man da einfach auch mal still sein muss, oder muss man da besonders laut sein?
Nein, da musst du besonders laut sein. Also wenn du da nicht ansagst, wen du gerade vor der Nase hast und wen du festmachen willst, dann kriegst du schon den Rüffel. Also ich sage mal, ein Ausgleich ist es kommunikativ nicht, aber vielleicht ist man als Lautsprecher auch besonders geeignet, dann auf solchen Plattformen sich dann auch nochmal Gehör zu verschaffen.
Aber ist für dich auch Ausgleich zur Zeitarbeitsarbeit?
Es ist Ausgleich zur Büroarbeit insgesamt. Das ist natürlich schön, wenn man weiß, dass man einmal die Woche, und eigentlich trainieren die ja auch wirklich öfter spielen wollen, auch zweimal die Woche, dann auch hin müsste. Und dann ist das so ganz klassisch, wenn du nicht hingehst, musst du halt deine Strafe zahlen, also gehst du hin. Also es ist so ein bisschen Selbstdisziplinierung. Und es ist eine andere Art der Erschöpfung, die man hinterher hat, aber es tut gut. Also dieser körperliche Ausgleich tut tatsächlich gut, wenn man ansonsten, ich sag mal, im Büroalltag eher sitzende Tätigkeiten hat, wobei man ja auch sagen muss, beim IGZ war es ja nicht nur sitzend. Also es ist ja auch schon so, dass viel Bewegung dabei ist, sei es bundesweit auf Veranstaltungen, Tagungen, und auch ansonsten ist es ja alles andere als langweilig und eintönig gewesen.
Ja, wir haben auch einen bewegten Arbeitsplatz. Im Hintergrund fahren gerade wieder die Züge der Deutschen Bahn vorbei. Also unser Büro liegt direkt am Hauptbahnhof. Wie bist du denn eigentlich zur Zeitarbeit gekommen?
Ach, das war eigentlich Zufall. Ich sag immer, man muss ja auch mal ehrlich sein. Also niemand rennt als kleines Kind um den Weihnachtsbaum und sagt, wenn ich groß bin, möchte ich gerne in der Zeitarbeitsbranche irgendeine Tätigkeit ausüben.
Wie, war nicht dein Traumberuf mit 4?
Nee, mit 4 noch nicht. Meine erste berufliche Tätigkeit hatte mit dem jetzigen Hauptgeschäftsführer zu tun. Ich war damals bei der CDU-Ratsfraktion in Münster angestellt, Volontär. Und das Einstellungsgespräch damals hatte Werner Stolz geführt als Fraktionsvorsitzender. Und insofern war dann, als dann der Wechsel von der CDU das Ende der Ausbildung anstand und ein beruflicher Wechsel anstand, bin ich im Prinzip nur mit 2-jähriger Verspätung dem Werner Stolz gefolgt, der dann nämlich Hauptgeschäftsführer beim IGZ geworden ist, und sagte, ich möchte in dem Bereich der Pressearbeit ein bisschen mich professionalisieren. Hört sich jetzt doof an, wenn ich von mir selbst rede. Ich sag mal, das personell abbilden. So. Und dann bin ich da hingekommen und habe knapp 2 Jahre dort als Pressereferent gearbeitet und bin dann zu den Unternehmerverbänden nach Rheinland-Pfalz gewechselt, auch als Pressesprecher dann, habe das 5 Jahre dort gemacht in verschiedenen Funktionen. Und dann rief irgendwann Werner an und sagte, wir wachsen hier gerade, es war die Zeit der CGZP-Tarifverträge, die nichtig wurden, es gab einen großen Mitgliederzuwachs, seinerzeit, wir wachsen gerade enorm und wir möchten hier ein bisschen was umstrukturieren. Hast du Lust, als Abteilungsleiter zurückzukommen? Und da bin ich zurückgekommen. Also wie so oft im Leben sind es ja die Menschen und die Connections, die einen manchmal prägen. Und wie heißt es so schön, Form follows Function. Dann guckt man hinterher, in welchem Bereich man dann tätig ist und seine Talente versucht dann einzubringen.
Wie hat dich die Zeitarbeit geprägt?
Die Zeitarbeit hat mich schon geprägt, weil es viele Aspekte gibt, die man in dem Zusammenhang wirklich von zwei verschiedenen Seiten sehen kann. Also es gibt ganz viele Unternehmen, die wirklich ganz hervorragend unterwegs sind. Das sind auch die allermeisten. Es gibt aber auch, ich meine, diejenigen, die wir immer wieder dann beim Monitor oder anderen Formaten im Fernsehen dargestellt dann sehen, die sich nicht an Recht und Gesetz halten. Und das gibt es aber in anderen Branchen auch. Also wir haben in der Zeitarbeit schon die Situation, dass wir deutlich kritischer betrachtet werden. Das ist so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy. Also wenn ein Unternehmen eines anderen Wirtschaftsbereiches sich negativ verhält, dann ist das halt passiert, dann kann das mal sein, dann war das sicherlich keine Absicht, aber schon gar kein System und dann waren das vielleicht einzelne handelnde Personen. Wenn das in der Zeitarbeit stattfindet, wird gleich die Systemfrage gestellt. Dann geht es gleich um die Frage, wie können wir die Gesetze ändern, um das zu verhindern. Und das macht es natürlich in der Kommunikation nicht leichter. Das prägt einen dann schon, wenn man ständig nur reagieren kann. Also du kommst ja nie vor den Zug, du bist immer nur hinterher. Und das ist halt schwierig, weil ich habe das in einer Diskussionsrunde auf dem Bundeskongress vor vielen Jahren in Münster mal gesagt oder erfahren. Da haben wir mit Journalisten eine Gesprächsrunde gehabt, die haben immer gesagt, ja natürlich berichten wir nicht drüber, wenn es gut läuft. Das setzen wir voraus. Ich sage ja, aber dann müsst ihr, wenn es schlecht läuft, auch nicht gleich eine Generalisierungsgeschichte draus machen. Ja, also wir können die ganzen vielen positiven Beispiele, die wir haben, die können wir halt nicht so in die Öffentlichkeit bringen, weil es besteht kein Interesse daran, das zu berichten, dass es gut läuft. Ja, das setzt man voraus. Aber wenn es dann schief läuft, dann müssen wir eigentlich auch anders wahrgenommen werden. Und das ist so eine Sache, ich will nicht sagen, dass das zermürbt oder sonst was, aber es ist schon, man kommt nie vor den Zug. Man ist nie in der Situation, tatsächlich proaktiv zu handeln, sondern man muss sich immer rechtfertigen.
Das ist halt eine Nachricht, wenn der nicht eine Nachricht, wenn der Hund den Postboten beißt, sondern nur, wenn der Postbote den Hund beißt.
Genau. Es wird niemand sich hinstellen und sagen, heute hat sich kein Auto vor die Brücke gefahren, aber wenn es eins davor hängt, dann kommen die Kameras und dann kommt die Berichterstattung. Das ist einfach so. Und ein Stück weit ist das, ich sag mal, das geschuldet der kommunikativen Herkunft der Zeitarbeitsbranche. Da können wir bei Günter Wallraff anfangen, ganz unten das Buch damals, die Situation, das hat man nie abschütteln können. Und obwohl es so wahnsinnig viele Anstrengungen gegeben hat. Und da muss man auch sagen, die Zeitarbeit ist natürlich auch eine relativ kleine Branche. Also vom Volumen her, was wir an finanziellen Möglichkeiten haben, selbst wenn sich beide Verbände zusammentun, um eine Kampagne zu machen, das kommt nicht ansatzweise an das heran, was das Handwerk zum Beispiel vor vielen Jahren in die Hand genommen hat als Imagekampagne. Nicht ansatzweise. Und auch beim Handwerk hat es ja nicht viel gebracht. Also am Ende des Tages stellt sich mein Image vom Handwerk nicht dadurch dar, welche Plakate in der Stadt gehangen haben, sondern ob der Handwerker, den ich beauftragt habe, pünktlich gekommen ist und gut gearbeitet hat. Und wenn er das nicht tut, hat das Handwerk ein blödes Image. Eigentlich müsste auch nur dieser Handwerker dann ein blödes Image haben. Ist auch nicht ganz logisch. So, das sind so Dinge, wo man sagen muss, das ist schon eine Herausforderung und das prägt einen dann auch, ja klar.
Was prägt den Verband, den IGZ an sich? Was ist das für ein Laden?
Der EGZ, das hat man ja immer wieder gehört, ist ein Verband, der sich von anderen Verbänden schon in einiger Art und Weise spürbar unterscheidet. Also etwas jünger, etwas moderner, etwas offener. Ich würde mal sagen, den Verband prägen vor allen Dingen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das sind die Gesichter des Verbandes. Das ist das Leben, was hier tobt sozusagen. Das ist die Kreativität, die sich hier entwickelt und das ist auch die Kompetenz, die in die Branche hineinstrahlt. Also ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ohne deren Motivation wäre der Verband niemals das, was er geworden ist.
Aber Verbände sind ja schon was Besonderes in ihren Strukturen, in ihrer Art. Du kennst mehrere, du hast bei mehreren gearbeitet, du hast es eben selber angesprochen. Was unterscheidet den IGZ von anderen?
In der Tat, mein ehemaliger Chef in Mainz hat immer gesagt, Verbände muss man können. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch so. Zumindest muss man wissen, wie die ticken und wie die zusammenhängen. Und da gibt es tatsächlich viele Unterschiede. Der IGZ ist, der hat kleine Wege, der hat kurze Wege. Verband lebt vom Miteinander zwischen Hauptamt und Ehrenamt. Wenn du ein Ehrenamt hast, was vertrauensvoll auf die Tätigkeiten des Hauptamtes blickt und sagt, da hinten ist das Ziel, den Weg dahin gestaltet ihr und dann gucken wir, wie weit wir vom Ziel entfernt sind, dann befreit das die Mitarbeiter auch ein Stück weit. Das ist wie überall im Leben und in der Führung. Je mehr Freiheiten du den Menschen lässt, desto mehr sind sie bereit, auch eigene Ideen einzubringen, eigene Motivation zu entwickeln, vielleicht auch mal neue Wege zu gehen, weil sie wissen, das darf ich tun. Das führt auch zu mehr Innovativität und zu besseren Ergebnissen. Davon bin ich überzeugt. Und das ist ein Stück weit auch die IGZ-Philosophie, zu sagen, dort ist das Ziel, seht her, wie ihr da hinkommt. Wenn man ein Ehrenamt hat, was hingegen sehr eng mitsteuert, und das gibt es in anderen Verbänden auch, dann bremst das. Dann kann da ganz schnell ein Klima der Angst raus werden, dann verkrampft man und das merkt man dann auch in der Performance. Und den IGZ hat immer ausgemacht, in den meisten Phasen, dass er ein Ehrenamt hatte, was in der Lage war, loszulassen. Auch nicht immer. Und das waren auch nicht leichte Phasen für den Verband und vor allen Dingen nicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das muss man auch sagen. Aber diese Zeiten liegen hinter uns und das ist soweit auch in Ordnung dann. Also im Moment kann ich sagen, dieser Vorstand lässt den Mitarbeitern sehr, sehr viel Freiraum. Und dann ist es natürlich auch der Versuch, in den weiteren Führungsebenen das den Kolleginnen und Kollegen auch mitzugeben. Ich glaube, dass wir viele motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die durchaus bereit sind, ihren Weg selbst zu gehen und das zu können und das Zutrauen auch vorhanden ist.
Aber der Vorstand, das Ehrenamt ist natürlich enorm wichtig, weil das natürlich auch die Nähe zur Basis ist. Ich meine, wir haben schließlich 3600 Mitgliedsunternehmen, deren Interessen wir natürlich auch bestens vertreten wollen.
Ja, aber idealerweise weiß das Ehrenamt auch, und das tun auch die ehrenamtlich, die aktuell tätig sind, dass deren persönliches Empfinden nicht immer 100% identisch ist mit dem, was die Branche denkt und fühlt. Und wenn man diese Erkenntnis für sich hat, dann kann man auch immer noch den Schritt zurückgehen. Aufgabe von den Mitarbeitern bei uns im Haus ist es, das in der Breite abzubilden. Also nicht nur, was denkt der Vorsitzende, sondern ist das ein Interesse in der gesamten Branche? Das ist ja wichtig herauszufinden. Und dann mit dem Vorstand zu beraten. Da sind wir in einem sehr, sehr guten Prozess mit dem aktuellen Ehrenamt. Aber das ist wichtig. Also ich nenne mal ein Beispiel aus einem anderen Verband. Da hatten wir einen Präsidenten, der war Maschinen- und Anlagenbauer. Der war aber in der Lage, sich immer hinzusetzen und die wirtschaftliche Situation, wenn sie in allen anderen M&E-Bereichen zum Beispiel sehr, sehr positiv war, nur im Maschinen- und Anlagenbau nicht, trotzdem positiv darzustellen. Und hat sich nicht als erstes hingestellt und geklagt und gejammert, wie schlecht es ihm gerade geht. Also diese Abstraktionsfähigkeit ist, wenn ich Verbandsvertreter bin, eigentlich ganz wichtig, weil ich spreche nicht pro domo. Ich muss immer für die Branche sprechen. Ich muss immer für die Gesamtsituation sprechen. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann bin ich eigentlich für dieses Amt nicht geeignet.
Diesen Blick, den schätzt man ja auch an dir. Ich habe mal mit deinem Chef auch gesprochen. Und hören wir doch einfach mal, was er so sagt.
Marcel habe ich bereits vor 25 Jahren in seiner kommunalpolitischen Zeit als engagierten Pressereferenten kennen und schätzen gelernt. Rede- und Schriftgewandt, hohes taktisches Gespür für Systemzusammenhänge und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell auf den berühmten springenden Punkt zu bringen. Diese Talente hat er nicht nur beim EGZ in den knapp letzten 11 Jahren gekonnt und mit viel Einsatz als brillanter Kommunikator und umsichtiger Fachbereichsleiter perfektioniert. Immer offen für Neues, gerade auch im Bereich der Digitalisierung und neuen Entwicklungen auf den Arbeitsmarkt immer aufgeschlossen.
Ja, das ist ja ein schönes Arbeitszeugnis, wenn man das so hört. Vielen Dank, lieber Werner.
Werner hatte auch angesprochen, einer deiner Schwerpunkte liegt auch im Bereich Digitalisierung, was natürlich auch eine sehr zukunftsweisende Geschichte, ein zukunftsweisender Bereich ist. Du bist Digitalisierungsbeauftragter beim IGZ. Warum liegt dir das Thema so am Herzen?
Ich bin grundsätzlich jemand, der sich für neue Dinge interessiert und schaut, wo neue Trends entstehen. Gerade die Digitalisierung wird so wahnsinnig viel auch im kommunikativen Bereich verändern. Also nicht nur im, also auch im persönlichen Lebens- Umfeld, aber gerade auch im kommunikativen Bereich. Und ich wäre ein schlechter Kommunikationsleiter, wenn ich sagen würde, das schaue ich mir nicht mal näher an und ich arbeite mich da nicht vernünftig ein. Und wenn man erstmal drin ist in diesem Thema, dann gibt es natürlich auch ganz viele Abzweigungsmöglichkeiten, die man noch bearbeiten kann, wo es dann vielleicht auch um Frage geht von Digitalisierungsförderung für die Mitgliedsunternehmen. Und dann muss man halt im Hinterkopf überlegen, wie kann ich es verzahnen? Wo sind dann auch die Mehrwerte für die Mitgliedsunternehmen? Was können wir noch machen? Die Plattform Matchtime Personal ist daraus ja mit entstanden als eine Idee. Das ist so ein allgemeines Brancheninteresse. Wie gesagt, man muss ja auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Das halte ich schon für wichtig.
Auch gezwungenermaßen in den vergangenen Monaten durch die Corona-Krise.
Ja, ich habe immer von dem Corona-bedingten Digitalisierungsdruck gesprochen. Natürlich, also wobei man natürlich aufpassen muss. Also Digitalisierung und Automatisierung wird ganz häufig miteinander vertauscht. Und das, was wir mit den Teams-Kanälen machen, ist sicherlich nicht Digitalisierung. Das ist eine Automatisierung der Kommunikation. Aber eine Digitalisierung geht noch viel weiter. Ich glaube, wir sind in ganz vielen Bereichen auch nicht mal ansatzweise im Bereich der Digitalisierung angekommen, weil dann reden wir über künstliche Intelligenz, dann reden wir auch über die Rechenleistung von Quantencomputern. Übrigens, der erste ist jetzt gerade in Betrieb gegangen. Dann reden wir über Prozesse, die sich selbst regulieren können. Und das ist natürlich was anderes als ein Teams-Call. Aber trotzdem hat uns da diese aktuelle Corona-Krise schon nochmal einen riesigen Schritt nach vorne gebracht, was die Akzeptanz dieser Automatisierungsmöglichkeiten angeht. Und wenn ich überlege, in der Vergangenheit, wie oft man für eine 2-Stunden-Sitzung am Vorabend im Flugzeug angereist ist, dann eine Hotelübernachtung hatte, dann hat man diese 2-Stunden-Sitzung durchgeführt, ist zweimal zu Wort gekommen und ist dann wieder zurückgeflogen, hat über 1.000 Euro Kosten verursacht, war 2 Tage nicht da. Das wird in Zukunft, glaube ich, anders gehandelt. Wesentlich zeitökonomischer und auch ansonsten ressourcenökonomischer.
Ja, jetzt aktuell sind ja unsere Veranstaltungen digital, manche hybrid. Wird das was sein, was uns in der Zukunft begleiten wird? Oder wird es wie vor Corona wieder ganz normale Präsenzveranstaltungen geben, wo alle da sind?
Weder noch. Wir werden eine Entwicklung sehen, bei der das Pendel natürlich zurückschlägt, aber nicht vollständig. Die Menschen wollen Begegnung. Begegnung und Austausch, direkter Austausch gehören dazu. Gerade bei den IGZ-Veranstaltungen in der Vergangenheit war ein wesentlicher Teil gar nicht so sehr der Vortrag, der dann gehalten wurde, sondern dass sie hinterher beim Kaffee oder beim Wein oder beim Glas Cola sich nochmal austauschen konnten, und zwar über Themen, die man sonst nicht so auf der Pfanne hatte oder die vielleicht gar nicht auf der Tagesordnung waren, die dann zufällig entstanden sind. Da sind viele Kooperationen entstanden zwischen Mitgliedsunternehmen in diesen Bereichen. Und das sind halt Möglichkeiten, diese informelle Kommunikation, die wird wahnsinnig wichtig bleiben, auch fürs Verbandsleben. Also ich glaube, Mitgliedertreffen werden mindestens einmal im Jahr wieder vor Ort stattfinden. Auch die Kongresse werden wieder vor Ort stattfinden, wenn das möglich ist. Aber all das, was so Arbeitsgruppen sind, wo man sagt, das ist jetzt nur kurz, das ist jetzt mit großem Reiseaufwand für viele verbunden, aber an sich ist es nur eine 2-Stunden-Sitzung oder wie auch immer, da wird es schon noch Möglichkeiten geben, das digital dann zu gestalten und damit ressourcenschonend. Und man wird halt auch schnell reagieren können. Also wenn jetzt eine Gesetzesänderung kommt oder eine Tarifänderung kommt, über die schnell informiert werden muss, dann kann das wirklich innerhalb von wenigen Stunden dazu die Mitgliedschaft eingeladen werden und das online durchgeführt werden. Und diese Möglichkeiten und Maßnahmen, die werden sicherlich noch mehr in den Fokus rücken und viel mehr Möglichkeiten eröffnen als in der Vergangenheit.
Wie viel hat denn wohl so das Netzwerken eigentlich deiner Arbeit geprägt? Wie viel hat das ausgemacht? Ich meine, du betonst es ja so, wie wichtig es ist, der Austausch auch direkt vor Ort, ob es jetzt beim Glas Wein ist oder bei der Cola.
Ja, also das Netzwerken ist ein zentraler Punkt, also gerade auch die Mitgliedsunternehmen abzufragen. Und man bekommt ja nicht, also man hat ja nicht die eine Frage und ruft dann an und sagt, wie ist denn jetzt gerade bei euch mit der Auftragslage? Und dann erzählen die. Sondern das sind ja Gespräche, das kommt ja peu à peu im Gespräch dann raus. Die Auftragslage ist nicht so gut, was macht ihr denn dagegen? Ja, Recruiting müssen wir auch nochmal intensivieren, haben nicht so viele Mitarbeiter, dann ist also beide schlecht. Okay, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr abgebaut? Und das sind dann so Informationen, also das ist aber auch da wieder gut, wenn man Journalist ist oder war, denn diese Fragen, dieses Nachbohren, diese natürliche Neugierde, einfach die Dinge wissen und verstehen zu wollen, auch in einzelnen Gesprächen, die führt ja dazu, dass man sich dann in der Lage ist, die Sachen auch zu erarbeiten und dann vielleicht auch einfach wieder, wie Werner meinte, auf den springenden Punkt zu bringen. Aber dazu muss man halt wie so ein Schwamm aufsaugen und in den Gesprächen halt sich die Dinge ja, hinterfragen und nachfragen.
Berufskrankheit Neugierde, ne?
Ja, absolut. Absolut.
Aber dieses vor Ort, das hast du ja schon ganz früh auch aufgenommen und versucht umzusetzen. Werner hatte mir da noch was erzählt.
Mit Marcel werde ich besonders zwei Dinge stets verbinden. Erstens seine bemerkenswerte kritische Loyalität. Meistens lagen wir zwar in Verbandsfragen auf einer Wellenlänge, aber es gab auch Dispute zwischen uns, die er dann mit seinem legendären Satz immer beendete: Okay, Boss, oben schlecht unten. Und zweitens, unvergesslich bleiben auch die von ihm organisierten ersten kleinen Events in der Berlin-Dependance. Dort haben wir viele, viele Gespräche geführt, als es darum ging, auch die Lobbyarbeit, die Public Affairs für den IGZ in Berlin zu intensivieren.
Das war wirklich eine witzige Geschichte. Und zwar war das im Zuge der Bildung der ersten großen Merkel-Koalition. Da haben wir entschieden, 2005 eine Berlin-Dependance zu eröffnen und haben dann den Berliner Immobilienmarkt, der mit dem heutigen nicht ansatzweise mehr vergleichbar ist, sondiert und haben festgestellt, dass wir eine 50 Quadratmeter Wohnung über dem Café Die Eins im ARD-Hauptstadtstudio, also wer sich da nicht auskennt, etwa 1,5 Gehminuten vom Reichstag entfernt, anmieten konnten in Untermietung. Wir haben für diese 50 Quadratmeter Wohnung 580 Euro warm bezahlt. Und die wurde dann sukzessive von uns besetzt und auch genutzt und stand natürlich auch Kolleginnen und Kollegen in der nutzungsfreien Zeit zur Verfügung und haben von dort aus dann die Lobbyarbeit, also das war im Prinzip das erste kleine IGZ-Hauptstadtbüro, wenn man so will, gestaltet. Und das war eine schöne Zeit, weil man natürlich auch in der Zeit, also 2006, Fanmeile war auch nicht weit entfernt zum Sommermärchen. Und ja, also wenn man morgens die Gardine geöffnet hat, hat man direkt aufs Kanzleramt geblickt. Das war schon sehr imposant, das war schön, das war auch sehr ursprünglich. Und das war sowieso so eine Phase, die den IGZ in der Gründungszeit ausgemacht hat. Wenn ich mal da vielleicht, ja, Opa erzählt vom Krieg, aber ich erzähle mal, wie das damals gewesen ist. Da waren wir eine relativ kleine Truppe. Und im Prinzip hat jeder jedes gemacht. Oder jeder alles gemacht, sagen wir so. Also Martin Dreyer hat seine Pakete für die Seminare selbst gepackt und zur Post gebracht. Ich habe mit den Kollegen zusammen, wenn wir die Z-Direkt verschickt haben, die Dinger einkuvertiert und die Briefmarken da drauf gepackt und zur Post gebracht. Heute würde man sagen, Hands-on-Mentalität war damals eigentlich notwendig für alles, was wir getan haben. Wir waren eine kleine Truppe, wir mussten damals mit 1500 oder 1200 Mitgliedsunternehmen halt auch schauen, wie wir es umgesetzt bekommen haben. Und das war eigentlich selbstverständlich, jeder macht alles. Das haben wir uns im Wachstum ein Stück weit verloren, was vielleicht auch ganz normal ist, wenn du jetzt knapp 40 Mitarbeiter in so einer Geschäftsstelle hast und die großen Abstände und Wege, die hier auch sind, dann geht das vielleicht auch gar nicht mehr. Ich traue dem jetzt auch nicht nach, aber ich muss schon sagen, der IGZ 2005, 2006 ist natürlich mit dem IGZ heute aus verschiedensten Gründen nur noch schwer vergleichbar. Naja, und eben diese alte Berlin-Dependance-Geschichte, auch übrigens haben wir da auch schöne Silvesterfeier auf der Dachterrasse gehabt, das war eben der alte IGZ, da wo es noch familiär und so weiter zuging. Wie heißt das so schön? Tempi passati. Manche Zeiten sind halt vorbei und dann muss man gucken, was danach kommt.
Oder alles zu seiner Zeit. Der Verband hat sich professionalisiert, ist größer geworden. Die Lobbyarbeit, auch gerade vor Ort in Berlin, ist aber nicht weniger wichtig geworden.
Nein, die ist immer noch wichtig. Also die Aufgaben, die der Verband erfüllt, sind immer noch wichtig. Und natürlich ist es für den Verband auch wichtig, dass er sieht, dass er gebraucht wird. Ist auch für die Kolleginnen und Kollegen wichtig. Also mal ganz ehrlich, wenn es den IGZ nicht geben würde, dann würde in der Branche schon was fehlen. Und zwar ein extrem belebendes Element und auch ein serviceorientierter Partner der Mitgliedsunternehmen. Und insofern bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich, dass der IGZ auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird und eine Zukunft haben muss, weil Mitgliedsunternehmen nicht davon profitieren würden, wenn es den IGZ tatsächlich nicht geben würde. Und Werner Scholl sagt immer, wenn es den IGZ nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Er hat ihn auch ein Stück weit erfunden und insofern, nein, die Lobbyarbeit ist wichtig, die Rechtsberatung ist aber genauso wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit auch und auch der Mitgliederservice. Das ist das Wichtige, dass man deutlich macht, also was hier geleistet wird im Haus, ist umfassend hilfreich für die Unternehmen und es bringt jetzt nichts, also ich einzelne Bereiche herauszugreifen.
Und damals ist ja aus verschiedenen Gründen auch die Entscheidung gefallen für den Standort Münster mit der Dependance in Berlin. Der Schwesternverband handhabt das ein wenig anders. Die Lobbyarbeit läuft aber natürlich auf dem Berliner Parkett auch. Du bist ja auch politisch engagiert. Gerade jetzt in Berlin ist natürlich viel los. Die Bundestagswahl steht an. Ist das aus deinen Augen eine richtungsweisende Wahl auch für die Zeitarbeit oder ist das Thema da eher unter ferner Liefen?
Irgendwie hat man das Gefühl, dass die letzten Bundestagswahlen alle Richtungswahlen für die Zeitarbeit gewesen sind, diese insbesondere, weil natürlich durch den Wechsel des Kanzlers, also es wird auf jeden Fall einen neuen Bundeskanzler geben oder eine Bundeskanzlerin.
Genau, Vorsicht gendern hier.
Ja, oder ja. Divers. Ja, ja. Nein, also es wird auf jeden Fall einen Wechsel im Bundeskanzleramt geben, wollen wir es mal so formulieren, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und das macht es natürlich etwas besonders, weil dadurch ein Wechsel noch wahrscheinlicher sein könnte. Eine linke Mehrheit wäre natürlich für die Zeitarbeitsbranche eine Gefahr, die schwer kalkulierbar ist. Allerdings, ich sag mal, gibt es natürlich auch noch politische Beschlüsse, die auch eine linke Mehrheit nicht einfach so treffen kann. Also man kann nicht einfach eine Branche verbieten oder eine Rechtsform. Aber gut, ich meine, das würde Unruhe bedeuten, das würde bei den Kunden Unsicherheiten mit sich bringen und vielleicht Nachfragerückgänge. Wir haben ohnehin eine schwierige Situation für die Mitgliedsunternehmen nach dem Rückgang in der Automobilindustrie, nach den Auswirkungen der AÖG-Reform, nach der Corona-Krise. Und dann braucht man jetzt nicht noch weitere Störfeuer aus der Politik. Also insofern wünsche ich der Branche tatsächlich, dass es einen Wahlausgang gibt, bei dem die Branche jetzt endlich mal vielleicht 4-5 Jahre in Ruhe arbeiten kann unter unveränderten Rahmenbedingungen.
Guck doch mal in die Glaskugel. Was erhoffst du dir denn gerade für die Zeitarbeit als Ergebnis der Bundestagswahl?
Naja, was ich mir erhoffe, ist das eine, was die Glaskugel hergibt, könnte unter Umständen das andere sein.
Okay, dann differenziert.
Nein, ich erhoffe mir natürlich, ich meine, ist ja nicht ganz unbekannt, dass ich CDU-Mitglied bin. Ich hoffe mir natürlich eine Bundesregierung unter Führung der Union und ich hoffe mir auch den Mut in der Union, ich sag mal, unsinnigen Forderungen des Koalitionspartners frühzeitig, nämlich in den Koalitionsverhandlungen entschieden, entgegenzutreten. Ob das immer machbar ist, weiß ich nicht, aber das wäre schon etwas, was ich mir erhoffe. In die Glaskugel mag ich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht schauen, weil die Umfragewerte sich so volatil darstellen in den letzten Wochen. Also vor 4 Wochen war Frau Baerbock noch die neue Heilsbringerin. Jetzt sollte sie mal zur Bundesagentur gehen und einen Kurs für einen Lebenslauf belegen. Also das ist immer so himmelhoch jauchzend sind uns zu Tode betrübt bei uns in der Diskussion und in der Wahrnehmung in der Gesellschaft. Im Moment sieht es für Armin Laschet ganz gut aus. Ich hoffe, dass sich das stabilisiert, aber ich weiß es halt nicht. Also da mag ich tatsächlich nicht in die Glaskugel hineinschauen, zumal ja auch die Situation insgesamt Corona-bedingt immer noch gewisse Unsicherheiten mit sich bringt. Wenn die Delta-Variante jetzt wirklich nochmal Gas gibt und wir mit dem Impfen nicht hinterherkommen, dann kann auch das der Union wieder irgendwie auf die negative Seite fallen und dann kommen vielleicht ganz andere Parteien wieder hoch. Also die FDP ist ja auch noch für eine Überraschung gut, wenn man sich die Umfragewerte mal anschaut. Vor ein paar Wochen waren die noch gleich auf mit der SPD. Das ist ja auch nicht gesund. Also das ist ja, man weiß ja gar nicht mehr, in welcher Konstellation man noch von einer großen Koalition sprechen kann. Also das ist ja.
Und welche Farbkombinationen und Flaggen es da gibt.
Ja, Wahnsinn.
Also Kenia.
Genau. Kenia und alles Mögliche und Ampel und Schwampel. Und also insofern, nein, Glaskugel, nein, Hoffnung, ja.
Das Jahr 2021 wird für dich eingehen als ein Jahr des absoluten Umbruchs. Also nicht nur Corona-Krise, nicht nur Bundestagswahl, da wird sich auf jeden Fall was tun. Wir sprechen an einem deiner letzten Arbeitstage beim IGZ. Du verlässt den Verband.
Ja.
Warum, wieso, weshalb?
Ja, manchmal ist es einfach Zeit, auch mal was Neues zu machen. Ich hatte ein gutes Angebot oder sagen wir mal, eine interessante Herausforderung, die mir begegnet ist. Und ich werde jetzt zum 1. Juli als Akademiedirektor zum Ludwig-Windthorst-Haus wechseln. Das ist die katholisch-soziale Akademie des Bistums Osnabrück. Und das ist wirklich eine große Herausforderung, weil das ist ein sehr, sehr interessantes Gebilde, das auf mehreren Säulen ruht. Lehrerfortbildung bieten sie an, Heimvolkshochschule mit 130 Betten. Gleichzeitig aber auch die Akademie des Bistums und damit auch eng eingebunden in die inhaltlichen Prozesse des Bistums. Und ich war ja vorher schon auch im Bereich der katholischen Bildungseinrichtung ehrenamtlich unterwegs. Von daher ist das ein Thema, was mir auch immer am Herzen gelegen hat. Und mit Mitte 40 kann man es nochmal wagen, was ganz Neues zu machen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden.
Was nimmst du denn mit aus der Zeitarbeit? Ich meine, du bist ja, ich habe es ja anfangs gesagt, du bist ja nicht nur verwandelt mit der Zeitarbeit, du bist ja verwachsen. Du bist ja schon mal gegangen und wiedergekommen. Hat ja einen Grund.
Ja, also während die Zeitarbeit im Moment im harten Fahrwasser der öffentlichen Diskussion steht, muss man sagen, der katholischen Kirche geht es im Moment nicht anders. Und ich will nicht sagen, dass das komplett vergleichbar ist, aber ich würde schon gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass Kirche auch wieder sich auf ihren Markenkern konzentrieren kann, ohne dass wir die anderen Anschuldigungen, die im Moment im Raum stehen, tatsächlich nicht ernst nehmen und auch mit diskutieren müssen. Aber den Markenkern der Kirche, die Nächstenliebe, die Verkündung des Evangeliums, dazu einen Beitrag zu leisten an entscheidender, wahrnehmbarer Stelle, ist natürlich auch so eine Krücke, der Dienst in der katholischen Kirche ist ja nicht in allen Positionen unter allen Voraussetzungen machbar. Und wenn man dann eine Stelle findet, an der man sich dort einbringen kann und vielleicht auch mithelfen kann, Dinge gerade zu rücken in der öffentlichen Wahrnehmung, die dann nicht mit Zölibat oder Ähnlichem belegt sind, dann ist das eine Sache, die ich durchaus als Herausforderung empfinde und wo ich glaube, dass es auch eine sinnstiftende Tätigkeit ist. Man muss ja auch immer mal gucken und sagen, was hast du jetzt mit deinen Talenten gemacht und wieso? Und ich glaube, dass alles seine Zeit hat. Die Zeitarbeit hatte jetzt ihre Zeit und da haben wir sicherlich auch noch mal viele Dinge in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, punktuell anstoßen können. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt das große Denken über die Zeitarbeit verändert haben. Und Ähnliches will ich dann auch in dem anderen Bereich umsetzen und schaffen. Und dann schauen wir mal, ob das gelingt.
Was dich auszeichnet, ich kenne dich jetzt seit 1,5 Jahren, ist deine ansteckende Lache. Das ist auch etwas, was die Kollegen hier sehr schätzen. Besonders einer, mit dem du ja auch näher befreundet bist, nämlich Clemens von Kleinsorgen, den stellvertretenden Leiter des Fachbereichs Bildung. Der wollte auch gerne noch mal was loswerden.
Marcel ist ein Mensch, der offen heraussagt, was er denkt. Und er ist halt auch gleichzeitig ein Mensch, der damit umgehen kann, wenn man selbst offen und ehrlich zu ihm ist und ihm platt vom Kopf sagt, was gerade Phase ist. Weiterer Aspekt ist seine fachliche Kompetenz. Ich glaube, da muss man gar nicht viele Worte drüber verlieren, denn er ist wirklich in der Lage, sich schnell in Themen einzufinden und einzufuchsen. Gleichzeitig gibt er aber diese fachliche Kompetenz auch weiter an die Person. An mich jetzt zum Beispiel, er hat mich ja wirklich von Anfang an empfangen und auch aufgebaut und dementsprechend weiterentwickelt. Ja, und zu guter Letzt sein Humor. Und diesen Humor schätze ich sehr. Egal in welchem Raum wir sind, egal wo wir sind, wir verstehen uns sofort. Wir haben vielleicht auch dieselbe Wellenlänge im Humor und können herzhaft laut lachen, sodass einige sich immer fragen, was ist denn da los?
Ja, das stimmt. Manchmal ist schon an die Wände geklopft worden, wenn wir wenn wir über das eine oder andere uns amüsiert haben. Aber in der Tat, also der Humor, nicht nur humoristisch liegen Clemens und ich tatsächlich auf einer Wellenlänge. Ja, es gibt so manche Dinge, an die ich gerne zurückdenke, über die wir wirklich laut und herzlich gelacht haben. Und das gehört für mich aber auch dazu. Also ich sage mal ganz ehrlich, Leben ist ernst genug. Und wenn wir nicht hier im Büro auch nochmal wissen, dass wir den einen oder anderen Scherz auch mal machen dürfen, auch mal auf Kosten anderer, den schönen Spruch, lieber guten Freund verlieren, als auf eine gute Pointe zu verzichten, das muss schon jeder abkönnen.
Lebst du auch gerne mal aus, ne?
Ja, natürlich, aber ich finde auch, dass wir da, und das muss ich auch mal zurückgeben, also jeder kann ja nur für seinen Fachbereich sprechen und du hast jetzt den Fachbereichsleiter Kommunikation eingeladen. Insofern kann ich sagen, was ich an unserem Fachbereich wirklich extrem schätze, ist einmal den Zusammenhalt, die auch in der Corona-Pandemie, wie ich finde, eigentlich deutlich gestiegene Loyalität nochmal zueinander und untereinander. Aber auch die Tatsache, dass man sich gegenseitig, so wie Clemens das gerade auch sagte, durchaus auch mal die Meinung sagen kann, ohne dass jemand gleich beleidigt ist. Und dass man weiß, dass ein Scherz, der jetzt scheinbar mal auf Kosten anderer geht, eigentlich gar nicht so gemeint ist. Also insofern lasse ich da schon mit einem durchaus weinenden Auge das Team zurück, weil die Zusammenarbeit wirklich extrem viel Freude gemacht hat. Und die Kompetenz auch, die sich da angesammelt hat, mit den unterschiedlichen Charakteren, wie wir alle sind. Also es ist ja wirklich eine bunte Truppe. Also ich meine, du kennst sie ja auch alle. Und es ist tatsächlich eine bunte Truppe. Es gibt Unternehmen, bei denen hast du den Eindruck, die haben eine Klonfabrik im Keller, die sehen alle gleich aus und die ticken auch alle gleich. Und das ist es bei uns nicht. Das macht ein Stück weit auch die Kreativität aus, die wir entwickelt haben. Übrigens, ganz witzige Geschichte, haben wir die Zeit noch? Mhm. Wir haben ja jetzt in den vergangenen Jahren, auch als ich weg war und jetzt wieder, durchaus verschiedene Agenturen gehabt, die uns kreativ beraten und begleitet haben. Die haben auch alle ihre Stärken gehabt, aber wir haben uns immer schwer getan, jemanden zu finden, der uns als Branche und als Verband tatsächlich so richtig gut verstanden hat. Also so ein alter Ego quasi, wo man gesagt hat, das eine Wort und dann kam sofort das andere, was dazugehört. Also dass man dieses blinde Verständnis, das war immer schwer zu finden. Und letztlich sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, haben gesagt, wenn es kreativ werden muss, dann braucht man auch mal externe Impulse, klar. Aber wir können vieles eigentlich selbst auch. Und diese Kreativitätsrunden aus dem Fachbereich, wenn wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, jetzt brauchen wir mal ein Ergebnis. Also da ist viel Gutes rumgekommen, wo man ansonsten Dinge teuer hätte bezahlen und einkaufen müssen. Das schätze ich halt. Es sind ganz viele Persönlichkeiten unterschiedlichster Art, unterschiedlichstem Alter, unterschiedlichster Herkunft, auch unterschiedlichster beruflicher Qualifikation ursprünglich, die dann hinterher aber im Zusammenwirken, das haben wir schon gut hingekriegt miteinander, dann wirklich eine homogene Einheit bilden. Und witzig, wie sich's anhört, oder komisch, wie sich's anhört, da hat Corona nochmal geholfen. Also das hat nochmal zusammengeschweißt, glaube ich. Also das ist mein Eindruck. Insofern, ich kann gar nicht sagen, warum das so ist. Vielleicht, weil die Kommunikation intensiver geworden ist, weil man gesagt hat, wenn man sich schon nicht mehr täglich über den Flur läuft, dann muss man sich das, was man sich dann nicht gesagt hätte, jetzt doch mal sagen. Ne, wir haben ja einmal am Tag die Runde gehabt, wo alle zusammengekommen sind. Und ich bin ja eher skeptisch, was solche Formate angeht, weil 7 Leute eine Stunde in der Besprechung ist ein Arbeitstag weg. Muss man ja auch mal so sehen. Ne? Aber trotzdem, das hat wirklich geholfen. Und das waren Dinge, wo man sagen kann, jawohl, das hat uns vorwärts gebracht und mit der Truppe hat es echt Spaß gemacht.
Werden wir dich irgendwann wiedersehen in der Zeitarbeit?
Ja, man soll ja nie sagen, aber ich halte es für ziemlich ausgeschlossen. Ich glaube, dass ich mit der Aufgabe, die jetzt vor mir ist, so viel Möglichkeiten und zu tun habe, dass mich das voll und ganz ausfüllt. Und wie gesagt, alles hat seine Zeit, auch die Zeitarbeit.
Schönes Schlusswort, aber eine Frage ist noch offen. Was genau meint Clemens hiermit?
Vielleicht zum Abschluss dann noch eine Anekdote, die ich mit Marcel verbinde. Und da möchte ich vielleicht ein wenig kryptisch werden, denn diese Anekdote ist eine Anekdote, die uns beide, glaube ich, ein Leben lang verbinden wird. Und lieber Marcel, da kann ich nur mit auf den Weg geben, Köln, 7. Stock, Zaubertrick. Alles Gute.
Du bist ein blöder Mann, Clemens. Ja, das, ich sag mal so, zu meiner eigenen Überraschung war ich bei besagtem Termin zu akrobatischen Dingen fähig, die ich nie von mir erwartet hatte und habe das dann auch relativ stolz Clemens präsentiert. So, ich bleibe jetzt auch mal so kryptisch.
Du kannst Spagat?
Nein, Spagat ist es nicht. Nein, also es war wirklich eine sehr lustige, spontane Situation, die wahrscheinlich, wenn man sie erklärt, jetzt nicht mehr so lustig ist. Es war nichts Schlüpfriges oder nichts, also da möchte ich jetzt alle Hörer gleich enttäuschen, nichts, was man nicht sagen könnte. Aber wenn man es erklärt, würde man es kaputt reden. Aber es war wirklich witzig.
Okay, also egal, was da in Zukunft kommt, deinen Humor willst du dir auf jeden Fall bewahren, weil ich glaube, ohne geht's bei dir gar nicht.
Ja, also ich hoffe.
Ich glaube, in Lingen wird man sich darauf freuen, denn auch in der Kirche wird ja schließlich ab und zu mal gelacht.
Das auf jeden Fall, also da werde ich drauf bestehen.
Werner Stolz hat mich gebeten, noch ein paar Abschlussworte zu übermitteln. Die kommen jetzt.
Für die Zukunft wünsche ich Marcel ein glückliches Händchen bei der Leitung einer der größten Heimvolkshochschulen in Niedersachsen. Ich wünsche ihm, dass er so gestalterisch dort tätig sein kann wie bei uns, dass er mehr Fantasie statt Routine dort umsetzen kann und dass er vor allen Dingen gesund bleibt. Alles Gute, Marcel.
Vielen Dank, Werner.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Sarah.
Und alles, alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Verbandelt. Der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.